Tratsch und Tacheles. Mit Tesfaye und Tesfu.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Ausgabe, kann man sagen. Wobei wir ja mit so einer Doppelfolge starten. Mhm. Aber das ist heute ganz offiziell die 01. Und damit auch nochmal so ein richtig offizielles Hallo.
Hallihallo. Weil Doppelfolge, weil man ja sagt, doppelt hält besser, sagt meine Omi immer und die hat immer recht.
Und wenn wir rauskommen, dann wollen wir auch natürlich mit einem richtigen Knall rauskommen, ja, und euch schon so ein bisschen Material zur Verfügung stellen, damit ihr schön nach uns suchten könnt. So haben wir das gemacht. Ne? Wir haben uns schon mal hier so umsonst so zwei kleine, hallo hier, guck mal da. Mhm, und dann kommt ihr nicht mehr los von uns und unserem Podcast. Wir sind, wie unsere Namen ja schon sagen, Hartne Tesfaye und Tarik Tesfu. Unser Podcast hört auf den Namen Tratsch und Tacheles.
Und eigentlich heißen wir mittlerweile Harik.
Harik.
Wir haben schon einen Doppelnamen, nämlich aus Hadi und Tarik haben wir Harik, Harik.
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 Harik klingt leider sehr nach Harik, das geht nicht. Ne?
Aber es ist ja auch manchmal ein bisschen haarig hier.
Bei uns,
ne?
Ist manchmal ein bisschen haarig.
Zwischen uns natürlich nicht, aber zwischen dem, was so in Deutschland passiert. Denn da gucken wir ja ganz genau hin. Wir schauen uns an, worüber schreibt die Boulevardpresse, was wird im Netz diskutiert, was sind unsere großen Themen der letzten Wochen. Und über die wird getratscht und dann wird auch natürlich Tacheles geredet.
Genau, wir schauen uns nämlich an, was sind denn da so die Dynamiken, die am Start sind, wenn gesprochen wird? Was sind die Narrative, die ständig bedient werden und welche Stereotype werden da gefüttert? Das sind die Dinge, die wir uns anschauen. Und ihr könnt dabei sein, während Tarik und ich unserer Schwäche für Tratsch frönen, sagen wir es mal. Weil wir ganz frei sind wir ja nicht davon, ja, auch zu
alle
tratschen.
Alle lieben,
ne?
Tratsch. Tratsch ist ja auch eine feine Sache. Das Problem wird halt nur, wenn Tratsch rassistisch wird oder wenn Tratsch sexistisch wird oder wenn durch Tratsch Bodyshaming quasi begünstigt wird. Da sagen wir natürlich, Momentchen mal, Leute, da nehmen wir mal die feministische Brille auf und gucken mal ganz genau hin. Und darum geht's bei unserem tollen, tollen Podcast.
Bevor wir jetzt aber sozusagen in das einsteigen, was uns die letzte Woche beschäftigt hat und was uns in der letzten Woche tratschmäßig über den Weg gelaufen ist, wollte ich dich fragen, wie es dir denn jetzt gerade so geht. So mit großen Schritten gehen wir auf Weihnachten zu und so. Wie erlebst du das? Wir haben noch ungefähr 2 Arbeitswochen. Ich bin heute ganz doll erschrocken, als jemand geschrieben hat, ja, die letzten 2 Arbeitswochen des Jahres. Und ich so, ich weiß gar nicht, ob ich schon bereit bin, das Jahr zuzumachen, aber ich glaube ja. Irgendwie so, ne?
Also Hadi, gut, dass du fragst. Es ist sehr schwer, darüber zu sprechen, denn ich bin wirklich fix und fertig.
Ja.
Ich bin schon ein paar Mal auch zusammengebrochen die letzte Zeit, denn Spotify macht mich kaputt. Denn die haben jetzt schon angefangen, Ende November, Anfang Dezember, mit ihrem verfickten Jahresrückblick. Und aber die No Angels, ja, wo ich wirklich fast auch geheult habe, aber aus Freude, denn die No Angels gibt es endlich auf Spotify und ich bin stinksauer, denn ich höre seit, weiß ich nicht, der Zeit, wo es jetzt die No Angels halt auf Spotify gibt, ein paar Wochen, wirklich jeden Tag im Loop No Angels und ich bin einfach enttäuscht und traurig, dass das überhaupt nicht in meiner Jahresbilanz auf Spotify jetzt sichtbar wird. Das ist Lügenpresse. Also das ist wirklich mal Lügenpresse at its best.
Ja, voll.
Und ich bin fertig.
Aber sag mal ganz kurz, was war denn jetzt die No Angels mal rausgerechnet? Und dann ist halt die Frage, sind es nur die No Angels? Weil so wie ich das jetzt mitbekommen habe, sind alle Popstars, Bands sozusagen jetzt bei Spotify vertreten. Aber was war es denn jetzt, die diese Bands mal ausgenommen? Was war denn jetzt deine, was waren deine Jahrescharts? Was war dein Top-Hit des Jahres?
Also mein Lügenpresse-Jahresrückblick-Chart-Hit war Rain on Me von Lady Gaga.
Okay.
Ist das? Rain on Me. Also mega so ein Dancy mit Ariana Grande auch zusammen.
Ah,
so ein sehr poppy, dancy Future-Song. Habe ich, glaube ich, ja, ich würde sagen, 3-4 Wochen ungelungen, denn ich bin obsessed von Songs.
Ja.
Ich höre die wirklich und ich übertreibe oft, Hadi, aber jetzt mal wirklich nicht. Ich höre die dann fast eine Woche im Loop von morgens bis abends.
Das kann ich aber nachempfinden. Ich finde es ganz komisch, wenn Leute nicht diese Art von Obsession für einen Song entwickeln können, weil ich kann das nämlich auch für ein Lied. Und das ist dann aber, das muss auch gar nichts Neues sein. Es kann auch sein, dass es dann so eine Woche lang irgendwie ein alter Whitney Whitney Houston Song ist oder so ein alter Toni Braxton Song, der dann einfach so in Dauerschleife läuft und alle um mich herum wahnsinnig macht und ich brauch's dann aber in dem Augenblick.
Weißt du, was bei mir auf Platz 2 ist? Sag. Nämlich genau so ein Song, nämlich von Leon Rimes.
Oh Gott!
How Do I Live Without You.
How do I live?
Genau, und das höre ich dann wirklich den ganzen Tag durch. Und das höre ich aber auch schon seit, also das ist wirklich seit 4 Jahren ungefähr, ist es immer in meiner Spotify-Jahresrückblicksnummer drin.
Das Ding ist aber, dass das mich ja auch so ein bisschen in meiner Annahme, dass du eigentlich so eine mittelalte weiße Frau bist.
Dass mich das gefangen in dem Körper eines wunderschönen 25-jährigen schwarzen Mannes.
Miau, so. Aber eigentlich bestärkt mich das ja in dieser Annahme, dass das irgendwo tief in dir steckt, weil jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, denke ich manchmal, Tarek, bist das wirklich du? Verstehst du? Aber ja.
Nein, es ist die Flasche Rosé und das Xanax, was durch mich spricht.
Ganz unabhängig davon möchte ich mal ganz kurz festhalten, dass wir heute beide Wasser trinken. Ja? Nachdem wir letztes Mal Tee getrunken haben, ist es heute Wasser.
Aber uns wurde hier, wir haben nämlich Geschenke bekommen, Hadi.
Ja,
also
och,
Studio
toll.
Bummens ist nämlich weltbester Arbeitgeber überhaupt. Wir haben Cremänkchen bekommen.
Ja.
Ich trinke aber gerade nichts, weil ich nämlich gerade seit ein paar Wochen eine alkoholfreie Phase habe
und
noch besser ausschaue, als ich es auch mit Alkohol schon ausgeschaut habe.
Facts.
Und wir haben Mützen bekommen.
Oh, ganz wunderschöne rosane Mützen, auf denen draufsteht, it's Britney, bitch. Oh. Und wir sind beide reingekommen, haben erstmal wie so Teenager-Mädchen gekreischt. Das war
gefreut.
Ganz toll. Aber ich möchte dir noch mal ganz kurz sagen, was bei mir...
Ich wollte dich auch jetzt gerade mal erstmal selber fragen. Darf ich dich bitte das mal fragen?
Ja, mach mal.
Damit das hier so ein bisschen wirkt, als würde hätte ich auch Interesse an deinem Leben und an deinem Jahresrückblick. Hartnett, sag doch mal, was war denn auf deinem Spotify-Jahresrückblick so drauf?
Ja, das Problem ist, dass ich das ja gar nicht mache. Ich gucke gar nicht rauf und höre auch verhältnismäßig wenig Musik über Spotify. Don't shame me. Aber mein Mann hat es gemacht und sein Song, der quasi am meisten bei uns gelaufen ist, war gar kein Song, sondern es war ein Kinder-Hörspiel. Und zwar war das Paw Patrol. Das ist halt so die Geschichte von... Das ist die Geschichte von so ein paar Hunden, die alle, also Welpen, die dem 10-jährigen Ryder gehören und die halt aber dann jeder mit seiner super Fähigkeit irgendwelche Probleme lösen und so. Und ich musste aber auch schon lachen, als es bei ihm sozusagen der meistgespielte Song war. Und dann habe ich aber gesehen, dass es eben bei Freunden von uns, also so anderen Elternfreunden, genau das Gleiche war. Dass alle halt irgendwelche Kinderhörspiele in ihren Top 10 hatten. Und zwar oft auch wirklich so Plätze 1, 2 und 3. Und dann kommt so irgendwann nicht mehr auf dem Siegertreppchen, kommt dann mal so ein richtiges Erwachsenenlied in Anführungsstrichen. Aber es ging ganz vielen so. Und da dachte ich halt auch so, ja, das ist aber auch einfach das Eltern 2020 in der nutshell, so, weil so alles einfach nur, um durchzukommen in diesem Jahr. Und da gehört dann eben auch dazu, dass da Paw Patrol in Schleife auf Spotify läuft.
Also während ich 2020 heulend Leon Rimes gehört habe, habt ihr zu Hause irgendwelchen Welpenhunden zugehört?
Paw Patrol, die Helfer auf 4 Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit.
Yeah.
Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit... Okay,
okay, wow,
ich
also
ein Problem.
Du bist drin.
I have an issue.
Drin.
Jesus fucking Christ, hilf mir. Irgendjemand muss mich aus dieser Hölle befreien.
Vielleicht macht es ja 2021.
Ich weiß nicht. Also das, was sich für 2021 bisher absehen lässt, I doubt it. Aber wir sind ja noch nicht in unserem Jahresausblick. Den machen wir, glaube ich, irgendwann.
Auch noch.
Den gibt's noch, aber der wird nicht heute stattfinden.
Also
heute.
Da kommen wir aber mit ganz viel Glitzer. Also auch wenn hier scheiß Podcast ist, Leute. Ne? Denn ich bin ja eigentlich für die große Bühne gemacht. Aber dafür, Hadi... Da ziehen wir uns richtig schick.
Richtig nice an. Ja. Ich finde auch ein bisschen unverschämt, dass du gar nicht gemerkt hast, dass ich gestern für dich extra eine ganz teure Gesichtsmaske aufgetragen habe.
Ja.
Wirklich, eine richtig teure Sheetmask.
Mhm.
Ich möchte das ganz kurz an dieser Stelle anbringen. Sieht kein Mensch, aber
Hat sich nicht gelohnt. Nein,
weil du
natürlich immer toll ausschaust. Oh. Ich meine, ich bitte dich, Hadi. Also an dir kommt man nicht vorbei, sage ich dir in puncto Beauty.
Aha, das lasse ich doch mal runtergehen wie den Fusel von Cameron Diaz, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Denn ich bin jetzt schon direkt im Ausblick auf das, was euch in den nächsten paar Minuten hier bei uns bei Tratsch und Tacheles erwarten wird. Wir werden über, darf ich das schon sagen?
Bitte, spoiler ein bisschen.
Das Fusel-Fiasko. Wer in dieses Fiasko alles involviert ist und was sich genau dahinter verbirgt, das wird Tarek uns dann später erklären. Der ist nämlich in die Tiefen des Fusel-Fiaskos eingestiegen. Eine Sache, auf die ich mich nicht richtig freue, aber die tatsächlich mal ein bisschen raus muss aus meinem System, ist mein Rant.
Hier. Rant Ahadi ist ja eine feste Rubrik von Tratsch und Tacheles.
Und dann wirst du noch in die Sterne blicken. Ja.
Tariks Sternstunde heißt das.
Aber los geht es mit der Tratsch der Woche. Wir haben es euch in der letzten Woche schon angekündigt, es wird gehen um Michael Wendler. Michael Wendler ist ein Schlagersänger, der genau einen Hit hatte.
Sie liebt den DJ.
Und seit einiger Zeit mit einer sehr jungen Frau verheiratet ist, nämlich mit Laura Müller. Michael Wendler hat es nun aber den Kollegen Xavier Naidoo und Attila Hildmann gleich getan und ist jetzt abgerutscht in Aluhutsphären. Also er ist im Grunde genommen ein astreiner Verschwörungshaini geworden. Aktuelle Aufhänger gab es einige in den letzten Tagen und Wochen. Und zwar ganz aktuell ist es der Adventskalender von Laura Müller. Mhm. Laura Müller teilt nämlich mit ihren über 600.000 Followern auf Instagram jeden Tag das, was sich hinter ihrem Adventstürchen verbirgt. Und während es bei unser eins so ein bisschen Schokolade oder vielleicht, weiß ich, irgendwie meine Mandarine ist.
Bei dir vielleicht, Hadi. Bei dir also vielleicht.
Bei mir auf jeden Fall. Ja, ist es bei Laura Müller nochmal was ganz anderes.
Was ist da drin?
Also Laura Müller, und das Geile ist ja, dass es einfach tatsächlich Outlets gibt, Media-Outlets gibt, die sich die Mühe machen, nicht nur komplett aufzulisten, was sich hinter ihren Türchen verbirgt, sondern auch noch, was das alles kostet.
Okay,
ja?
Hau mal raus.
Also hinter dem Adventskalender Türchen Nummer 1 von Laura Müller, ja, gab es im allerersten Türchen ein neues iPhone.
Aha.
Ein neues iPhone, das 1000 Euro kostet. Es gab hinter dem zweiten Türchen Heels, High Heels von Yves Saint Laurent, 800 Euro.
Toll.
Hinter dem dritten Türchen eine Sonnenbrille von Miu Miu, die ungefähr 300 Euro kostet.
Heieiei.
Dann, jetzt kommen wir langsam nämlich in unseren Kategorien an, es gab eine Handtasche von Louis Vuitton für 1500 Euro. Und dann verlassen wir unsere Gefilde wieder. Wir sind nämlich bei Philipp Plein Heels, auch High Heels für 1400 Euro. Und im letzten uns bekannten Türchen waren es Diamantohrringe, die ursprünglich mal 1500 Euro gekostet haben. So, das alles. Und das ist ja schön und gut für Laura Müller. Es sei ihr gegönnt. Die Frage, die sich jetzt nur Deutschland stellt, ist, Moment mal, hat ihr das alles der Michael gekauft? Weil das letzte Mal, als ich die Finanzen von Michael Wendler gecheckt habe, war der Typ einfach broke.
Ja.
So, der war broke und jetzt fragt sich natürlich die ganze Nation, woher hat der die Kohle? So. Und das ist eine relativ schwierige Thematik, weil allgemeinhin ja gilt, dass Laura Müller aktuell diejenige ist, die die Kohle ranschafft. Und so war auch in der aktuellen Ausgabe der OK ein Artikel mit der Überschrift ein unmoralisches Angebot.
Aha.
Ja, es wird nicht gestöhnt. Tatsache ist es so, dass sich hinter der Schlagzeile ein unmoralisches Angebot, ein Rettungsmanöver der Familie Geiß. Ich dachte immer, die heißen Familie Geißen, aber
hat
sie heißen
auch.
Das sind nicht die das sind die Geißens.
Ja.
Aber es ist die Familie Geiß.
Die Familie Geiß.
Ja, das Ins sozusagen wurde nur rangehängt, damit man es besser aussprechen kann.
Also
wusste
ich finde,
auch
wir
nicht.
Können jetzt schon den Tratsch und Tacheles beenden. Denn ich finde, das ist meine investigative Nummer hier. Also das soll uns mal jemand nachmachen im Podcast-Game.
Die Familie Geiß hat Laura also angeboten, die Werbeschulden von Michael zu übernehmen. Der schuldet nämlich der Familie Geiß irgendwie 250.000 Euro für nicht erbrachte Werbeleistungen. Und die haben ihr jetzt sozusagen angeboten, das zu übernehmen und da die Kohle sozusagen für ihren Mann dann rechtmäßig zu verdienen.
Mhm.
So. Weil Michael Wendler natürlich links und rechts Kohle verliert, Werbeverträge verliert, weil Michael Wendler ja in die Aluhut-Tiefen gestiegen ist.
Bevor wir uns auf die Aluhut-Ebene begeben, ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, ne, wie das sein kann, dass der Wendler, der ja wirklich hoch verschuldet ist, man munkelt ja auch deswegen in die USA abgehauen ist, um quasi dem Gericht zu entfliehen und all den GläubigerInnen, die halt noch Geld einsammeln wollen, warum der jetzt auf Instagram seiner Laura so krass teure Sachen da präsentiert. Ne?
Jetzt bin ich gespannt.
Und es gibt zwei Sachen. Die eine Sache ist, das sind ja inszenierte Personas. Und ich glaube nicht, dass der Wendler so doof ist, da jetzt so extra teure Sachen rauszuhauen, weil er weiß, dass er es eigentlich gar nicht darf. Sondern ich gehe ein bisschen davon aus, dass er das tut, weil er ganz genau weiß, was das für eine öffentliche Debatte mit sich bringt, um dann halt einfach weiterhin in den Schlagzeilen zu sein.
Ah, du meinst also, dass das komplett...
Eine Marketingstrategie.
Ja, das ist ja eh die Frage, die man sich bei Michael Wendler die ganze Zeit stellen muss. Ne? Ist das alles wirkliche Überzeugung oder ist das tatsächlich seine Geltungssucht und sein Zwang, sich ständig zu inszenieren?
Mhm, also, ständig irgendwie on zu sein.
Genau.
Und präsent. Und ich meine, ne, man sagt doch so schön auch im Marketing-Jargon, Bad News are Good News. Ja. Also Hauptsache, die Welt tratscht über dich. Und ich habe aber auch noch eine zweite Geschichte. Und zwar Ratenzahlung.
Hä?
Der hat einfach alles sich per Ratenzahlung gekauft und muss jetzt halt einfach immer nur so 5 bis 10 Euro pro Geschenk einfach abzahlen.
Für die nächsten 35 Jahre oder was?
In puncto Schulden machen ist er schon auf jeden Fall head off.
Ja,
so, das kann der.
Ja, und die Art und Weise, wie er sich verschuldet, ist ja auch immer problematisch. Aber Tatsache haben wir ja auch beide viel und lang darüber diskutiert, wie man so jemanden wie den Michael Wendler oder den Wendler, wie so viele Leute immer sagen, wie man den hier in Tratsch und Tacheles thematisiert. Ob man solchen Leuten den Raum gibt und so, weil da gab es ja auch in der letzten Vergangenheit irgendwie immer mal wieder so Diskussionen darüber. Und die Line in dem Zusammenhang ist immer für mich, oder der Hashtag ist immer so, stop making stupid people famous. So, ja? Also ich meine, das lässt sich auf Claudia Obers anführen, aber eben auch auf Michael Wendler und so. Und die Frage ist, in dem Augenblick, wo wir so über ihn reden und ihm den Raum geben, den wir ihm geben, machen wir ihn dann nicht relevanter, als er ist. Und ich finde das schwierig. Ich finde auch schwierig, so ein bisschen da einfach nur über ihn zu lachen und dann drüber hinwegzugehen, weil das, wo der Mann in der Zwischenzeit angekommen ist, ist schon wirklich so ein bisschen gefährlich. Mhm. Und deswegen tue ich mich da schwer damit, gar nichts zu ihm zu sagen. Ja, bin aber auch der Meinung, dass man das immer in Perspektive rücken muss, weil dieses so da komplett drüber weggehen und über den Wendler lachen und so weiter und so fort, so, da sind wir schon vorbei.
Ja.
Der Typ hat irgendwie in der Zwischenzeit über 300.000 Follower auf Instagram. Ich weiß nicht, wann der seinen Telegram-Channel gestartet hat, in dem er ja wirklich ganz, ganz wilde Sachen über Wahlbetrug und Trump hat den Masterplan und wird uns alle retten und in Deutschland ist eh schon alles gleichgeschaltet und dies und das. Also wirklich so diese ganz
gängigen... Corona-Pandemie gibt es nicht.
Und so diese typischen Verschwörungsideologien, wie man ja so schön sagt, wie du mir beigebracht hast. Ja?
Denn, liebe Leute, es ist nicht korrekt zu sagen Verschwörungstheorien, denn eine Theorie entwickelt sich und ist in Relation mit der Realität. Also sie wurde geprüft. Und das, was die Menschen wie der Wendler jetzt gerade machen, das sind Ideologien, die mit Realität und Wissenschaft überhaupt nichts mehr zu tun haben.
Genau. Also
kleiner Schlaubi-Schlumpf-Moment. Gern geschehen.
Aber das ist halt so das Ding. Der Mann hat eine Öffentlichkeit und der Mann hat auch entsprechend eine Verantwortung. Und da dann so drüber wegzugehen, wie ich es dann zum Beispiel neulich in so einem Artikel der Frankfurter Rundschau dann gelesen habe, so, ne, wo man dann so ein bisschen amüsiert, so der verrückte Wendler und so, ne, das, ich finde, das geht halt nicht.
Ja, ich glaube, Hadi, wir müssen den Wendler noch mal kurz verorten.
Ja, mach mal gerne.
Wendlerboy, Schlagerkönig, eigentlich nur mit einem Hit. Sie liebt den DJ. Dann viel in Reality-TV unterwegs gewesen. Dann eigentlich jetzt letztens bei DSDS in der Jury gewesen. Und dann kam halt der Wendler-Moment, nämlich ein Video, was er gepostet hat, wo er einfach komplett abdriftet und sagt, dass die Presse gekauft ist, RTL ist gekauft, es gibt kein Corona. Also wirklich in die Verschwörungsideologien komplett viral abdriftet. Daraufhin wurde er dann rausgeschmissen, völlig zu Recht bei RTL und ist jetzt eben auf Telegram unterwegs und gibt da videomäßig, verschwörungsideologiemäßig richtig Gas, ist Fanboy von Trump und wie du schon meintest, erzählt, dass die Wahl korrupt war
und so weiter und so fort. Er hat sämtliche Werbedeals verloren, was natürlich der Tatsache, dass er irgendwie ja die ganze Zeit schon blank ist und auch diverse Verfahren irgendwie anhängig sind und so. Das rückt das Ganze dann natürlich nochmal irgendwie anders in den Fokus. Wie kann der sich denn diesen Lebensstil leisten? Aber das mir doch, eigentlich ist mir das scheißegal, ne? Ja. Mir ist ja eigentlich scheißegal, wie der Typ lebt. Mir ist auch scheißegal, was der seiner 20-jährigen Eulen schenkt, so. Ja, wenn ich es mal ganz platt ausdrücken darf. Das ist ja deren Sache. Und weißt du so, Laura, High Five, wenn du irgendwie schöne Sachen in deinem Adventskalender hast. Ganz ehrlich, jeder, der dann irgendwie so darüber meckert, hätte sie wahrscheinlich selber gerne, inklusive mir, so, ja. Bis auf die Philipp Leinhielt.
Da sagen wir no.
Dann bist du schon okay, danke, vielen Dank.
Die kannst du behalten.
Aber das ist, darum geht's ja nicht so, ne? Und das ist halt so, mir auch egal, ob der irgendwie verschuldet ist, über seine Verhältnisse lebt und so, aber das, was der Typ halt macht, das ist schwierig, das ist gefährlich und auch, ich finde, es wird dann eben auch ein bisschen schwierig, wenn man sich dann Laura anguckt, weißt du, weil ja, die ist erst 20, aber da schon so groß diese Verantwortungsfrage zu stellen, die man bei ihm, der irgendwie so fast 50 ist, durchaus stellen muss, damit tue ich mich dann noch so ein bisschen schwer, weißt du?
Ja, ich finde auch, also Laura ist 20, der Wendler ist um die 50.
Fast der 48 oder so.
48, 50. Der Wendler ist aber für mich auch ein sehr spezieller Typ von Mann.
Mhm.
Und damit möchte ich überhaupt nicht rechtfertigen, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Denn alles, was er jetzt tut, ist nicht mehr zu rechtfertigen. Aber alles, was davor passiert ist. Ich hatte nicht dieses Gefühl, dass Laura und Michael, dass es da so ein krasses Machtgefälle gibt. Weil am Ende war er krass verschuldet. Sie hat eigentlich auch die Kohle mehr oder weniger reingebracht. Auch wenn sie jung ist, glaube ich, dass wenn die beiden sich unterhalten, sind die eigentlich im Empathie- und Intellektmoment in meinen Augen aus der Ferne betrachtet eigentlich auf einer Ebene.
Mhm.
Deswegen funktioniert bei mir so diese Nummer von Laura, die arme 20-Jährige, nicht so richtig. Und trotzdem merke ich aber auch, dass ich dann da auch wieder sehr, sehr streng bin. Warum bin ich überhaupt so streng mit einer 20-jährigen Person? Denn, Leute, ganz ehrlich, ne, also was ich alles mit 20 gemacht habe, möchte doch niemand sehen. Zum Glück gab es kein Instagram bei uns damals.
Und gleichzeitig ist aber schon die Frage, sie hat ja, wie gesagt, über 600.000 Follower und äußert sich aber überhaupt nicht zu dem,
ne?
Die sagt gar nichts. Sie hat über sich selber gesagt, ja, sie ist die Schweiz, so, ja. Und da ist aber schon...
Was halt schwierig ist, wenn dein Typ einfach so krass Teil der Verschwörungsideologie-Nummer in Deutschland ist, da heißt in meinen Augen, nichts sagen ist auch eine Form von Commitment in dem Moment.
Auf jeden Fall.
Also einem öffentlichen Commitment.
Also man weiß ja auch immer nicht, was die hinter... Also die Argumentation ist ja dann immer so, ja, aber man weiß ja auch nicht, was die zu Hause ihm sagt und so. Das ist ja oft so.
Ja,
ne?
Aber anscheinend nicht genug, weil wenn sie mal genug sagen würde, dann würde er doch bitte schon aufhören. Also dann, also eigentlich ist doch nur die Trennung die Option, oder?
Eigentlich ja.
Wenn dein Weltbild so krass nicht mit dem übereinstimmt, was deine Partnerin, in dem Falle halt der Wendler, auf Telegram macht, oder?
Das Ding ist ja immer, dass es dieses Bild gibt von so sozusagen einer Partnerin, muss man in dem Augenblick sagen, die mit jemandem, der sehr stark in der Öffentlichkeit steht, irgendwie liiert ist. Und aber nach vorne hin sozusagen zu ihrem Partner hält, um dann aber hintenrum sozusagen die Moralkeule auszupacken und ihm sozusagen Lösungen souffliert, weil das eben so die Art ist, wie Frauen das halt machen. Ja, das war zum Beispiel ganz oft so, dass man gesagt hat, ja, vielleicht hat ja Melania irgendwie auf Donald Trump so einen Einfluss. Oder vielleicht hat ja Ivanka und so, vielleicht hat die den Einfluss auf Donald Trump, so dass das eigentlich sein Gewissen ist. Und irgendwie denkt man ja vielleicht auch irgendwie so, dass die Laura, die nach außen hin nichts sagt und ihren Mann auch nicht irgendwie bloßstellt, so, ne, dass sie dann aber hintenrum irgendwie sein Gewissen ist, so, ne, und ihn dann auch vielleicht nochmal irgendwie in gerade Bahnen rückt und so. Aber mein Problem ist, ich sehe es bei Laura nicht.
Ja,
gar nicht.
Also ich würde auch sagen, und wenn, Girl, dann gib noch mal ein bisschen mehr Gas.
Ja, aber ehrlich,
oder?
Ey, weil das ist wirklich, wirklich schwierig. Ich meine, er hat, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit irgendwie über 100.000 Follower auf, oder gesagt, weiß nicht, ob man das bei Telegram eben auch sagt, ob das da Follower sind oder so, keine Ahnung. Ahnung, ist ja auch egal. Aber das, ne? Und das auch innerhalb kürzester Zeit und seit seinem Ausstieg bei DSDS im Oktober sind es halt auch noch mal einige 10.000 Follower mehr auf Instagram geworden.
Es werden nicht weniger.
Es werden
was
nicht
man
weniger.
Sich hoffen würde, sondern es werden eher noch mehr.
So, und das, was ich dann immer so schwierig finde, wenn was so oft ja auch in unserer Bubble so passiert, dass man dann halt so ein bisschen den Wendler aber noch irgendwie ironisch gut findet, so, ja, oder die Laura jetzt irgendwie so ironisch gut findet und haha, so, ja, wirklich problematischen Menschen irgendwie zu folgen, aber eben alles nicht so ernst gemeint und alles mit einem Augenzwinkern und eben alles ironisch. Ja. Und ich glaube halt auch, dass spätestens beim Wendler schon im August, schon im Oktober und so, aber auch davor schon war dieses ironische Liken von problematischen Menschen, die immer und immer wieder problematische Sachen sagen, eigentlich nicht cool. Nee. Es ist nicht cool, es funktioniert nicht, weil ironische Likes funktionieren nicht.
Nee. Und das ist auch der sogenannte von mir selbst erfundene Tote-Taube-Effekt.
Was ist das?
Hä?
Ich weiß nicht, was ist
das? Hast du meine Bücher nicht gelesen?
Nein. Ich kenne den Tote-Taube-Effekt nicht.
Meine soziologischen Bücher. Der Tote-Taube-Effekt ist die Tatsache, dass wenn wir eine tote Taube auf der Straße sehen, dass wir immer wieder hingucken wollen. Wir gehen nicht einfach daran vorbei, weil wir ganz genau wissen, wir ekeln und so fort, sondern man dreht sich nochmal um, nochmal und man hat irgendwie Lust daran, Dinge zu sehen, die einen erschrecken, die vielleicht auch nicht mit dem eigenen Weltbild zusammenpassen, aber grenzt ja auch nicht stark genug davon ab. Denn würde man sich stark genug davon abgrenzen, müsste man nicht immer wieder hingucken, denn man weiß ja im schlimmsten Fall, wie eine tote Taube ausschaut. Oder eben, um das jetzt mal zu übersetzen, was Menschen, die Ideologien oder Verschwörungsideologien in diesem Fall supporten, einfach für Narrative raushauen, die antisemitisch sind, die rassistisch sind, die von irgendwelchen Eliten schwafeln, die davon schwafeln, dass wir alle fremdgesteuert sind, wo ich mir denke, boy, dass du überhaupt deine ganze Scheiße labern kannst, ist so ein krassen Widerspruch zu der Tatsache, dass wir alle gesteuert werden. Mhm. Denn wenn es irgendwo eine Elite gibt, die uns steuert, dann würde die dafür sorgen, dass du einfach nichts mehr zu sagen hast.
Ja.
Und nicht mehr online gehen kannst zum Beispiel.
Und das wäre so schön einfach. Ne?
Ich wäre gern diese Elite.
Ich fürchte, wir werden uns noch ein bisschen mit dem auseinandersetzen müssen. Ob wir es dann in der Breite tun, wie wir es hier getan haben, wissen wir nicht. Aber vielleicht erledigt sich das Ganze ja auch, wenn die Laura einfach losgeht und die Schulden, die sie zumindest bei der Familie Geiss, a.k.a. den Geissens, wie wir jetzt ja richtig wissen, so ja, der Familie Geiss, hat die ihr, wie gesagt, angeboten haben, das Geld abzuarbeiten und so weiter und so fort. Also über die Familie Geiss werden wir auch nochmal sprechen, weil die sind auch, das ist eine sehr faszinierende Truppe, finde ich.
Definitiv. Also die haben wirklich auch gecheckt, wie man aus Scheiße Gold macht.
Ja.
Und genau darum geht's jetzt in meinem Tratsch.
Der Tratsch der Woche.
Aus Scheiße Gold machen oder aus Scheiße Wein machen. Das war jetzt aber super, oder?
War super.
Hadi. Ja. Also, beste Überleitung ever. Und zwar habe ich in der InTouch gelesen, dass die tolle Cameron Diaz, Schauspielerin, auch jetzt gerade in Wein macht. Die hat jetzt irgendwie eine Weinlinie, die ohne Zusatzstoffe um die Ecke kommen soll. Und man muss aber auch leider sagen, Cameron ist sehr, sehr traurig, denn dieser Wein verkauft sich nicht, beziehungsweise überhaupt nicht. Und on top gibt's auch noch richtig fiese Kommentare. Ich habe da mal ein bisschen was rausgesucht. Und zwar, der Wein ist genauso schlecht wie Camerons Filme.
Wow. Das ist übrigens was ich anfechten würde. Cameron Diaz hat auch sehr tolle und sehr wichtige Filme gemacht.
Du hast
gemacht.
Aber den Wein auch noch nicht probiert, oder?
Okay, ja, aber ich kenne ihre Filme. Okay, aber gut, okay.
Pass auf, oder? Dafür, dass der Wein so teuer ist, die Pulle kostet nämlich 20 Euro, schmeckt er aber wie Scheiße. Und das Lustige ist, also ist eben ein fieser Kommentar, aber das Geile ist, dass die InTouch Scheiße zensiert. Also die schreiben nur SCH und dann machen die so Sternchen, wo ich mir denke, InTouch, also inhaltlich gibt es hier schon problematischere Momente in eurer Art von Journalismus als das Wort Scheiße.
Ja, Mann.
Also das könntet ihr ruhig mal gerne aussprechen. Ja, sehr, sehr süß. Und es geht noch weiter. SchauspielerInnen sollten keinen Wein machen, denn davon haben sie keine Ahnung. Also sie wird ordentlich gebasht. Ich habe schon gesagt, die Flasche ist halt vielen Leuten einfach viel zu teuer, 20 Euro. Ich habe ja diese Flasche gesehen und ich weiß, woran es liegt, Hadi, dass okay. dieser Wein nicht rausgeht.
Sag.
Und zwar ist das Design, das ist zum Kotzen. Also es sieht so hässlich aus. Sie hat einfach da so ihre zwei Pullen. Die eine ist irgendwie so blau, wahrscheinlich der Weißwein. Dann haben wir so ein Rosé, was aber eher auch in so ein schmutziges Rosé geht. Also so ein Rosé, was schon auf dem Boden lag und dann so, na, so schmuddelig halt einfach.
Oh, ist. Unangenehm einfach. Nicht aber wertig.
Aber auch nicht cool rusty pink. Also weißt du, es ist so schwierig. Und dann steht da sehr, sehr viel drauf. Also Cameron, dafür, dass der Wein sehr, sehr wenig Zusatzstoffe hat, sind mir da viel zu viele, da ist viel zu viel draufgeschrieben.
Okay.
Und ich glaube, dass deswegen der Fusel von der, also das Fusel-Fiasko, wie die InTouch so schön geschrieben hat, liegt einfach daran, dass das Design zum Kotzen ist.
Oh, und was will sie jetzt dagegen tun? Also ich meine, ist das jetzt Ding? Ist das einfach ein Ladenhüter oder was?
Nee. Gut, dass du fragst, liebe Hadi, denn die Cameron hat nämlich einen richtig tollen Plan, hat die, das weiß die InTouch. Und zwar hat die sich gedacht, pass mal auf, wer ist denn in meinem FreundInnenkreis, bei dem es richtig gut läuft? Ich meine, da kommt man ja nur auf Beyoncé.
Ja.
Geht ja uns ähnlich, ne?
Ja, klar.
Also wenn wir denken, wir brauchen mal ein bisschen Hilfe, dann rufe ich auch die Beyoncé an und sage, sag mal, kannst du mal ein bisschen was machen? Und also Cameron möchte jetzt gerne, dass Beyoncé, denn die InTouch hat nämlich ein paar Mal gesehen, dass die Beyoncé mal auch ein Glas Wein in der Hand hatte. Und Cameron scheinbar auch.
Ja.
Und deswegen soll jetzt Beyoncé Werbung machen für das, also für den Fuselwein, der auch so einen komischen Namen hat. Also das ist irgendwie Eveline, Aveline oder Aveline,
Eveline würde ich sagen.
Ja, vielleicht liegt auch da schon das erste Problem, liebe Cameron, dass der Name einfach beschissen ist. Aber, oh Gott, ich habe ziemlich oft beschissen gesagt, ne?
Also, auf jeden Fall magst du den Wein nicht, ja?
Obwohl ich ihn überhaupt nicht getrunken habe.
Ich wollte gerade sagen.
Also ich werde schon so in-touchig, weißt
ja.
du? Also noch nie gesehen, noch nie berührt, noch nie geschmeckt, aber das kann nur scheiße sein. Also bei dem Namen, bei dem Design und teuer ist er auch noch. Aber wie gesagt, Beyoncé soll helfen, denn wir wissen ja alle, Leute, ich weiß nicht, ob ihr gerade durch die City geht, aber in Berlin hängt ja Beyoncé gerade überall.
Wahnsinn.
In riesengroß. Man würde einfach am liebsten auf den Boden fallen, ihr zubeten und sagen, Amen, Halleluja, meine Fresse.
Weißt
oder?
Du, was ganz, ganz unangenehm ist für mich persönlich? Die größte oder eins auch dieser riesigen Plakate von Beyoncé, die in der ganzen Stadt verteilt sind, steht auch genau gegenüber von der Bushaltestelle, an der ich jeden Morgen mit meinen Kindern in den Bus steige, um sie in die Kita zu bringen. Weißt du, und dann sehe ich natürlich auch entsprechend nie besonders glamourös oder fancy aus. Und dann stehst du da so um 9 Uhr, guckst auf dieses Plakat dieser unfassbar hotten Beyoncé, guckst an dir runter und denkst, wann habe ich eigentlich so bestimmte Entscheidungen getroffen, die mich hier hingebracht haben und Beyoncé da hingebracht haben, wo sie hängt? Und ich stehe hier und denke mir so, oh, aber das ist schon...
Eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, denkst du einfach nur jeden Tag, wenn du dieses Plakat siehst, denkst du, fuck, Tarek ist Beyoncé. Denn ihr Lieben, Hadi und ich haben einen kleinen, für mich ist es eigentlich kein Kampf.
Es ist
Kampf.
Kein Kampf, es ist keine Auseinandersetzung, es ist auch keine Diskussion.
Weil für mich ist die Sache klar, dass ich
Beyoncé
bin.
Was ist das denn mit dir?
Wenn du wirklich Beyoncé wärst, meine liebe Hadi.
Dann würde ich keine Komplexe bekommen,
eben,
wenn ich sie
deswegen,
da sehe.
Also Hadi hat schon ein paar Mal sich so dismissed beim Beyoncé-Battle, denn da wo ich schöpferisch auf die Knie gehe und die Kraft spüre meiner Beyoncé, gehst du in die Defensive und huckst an die runter und denkst dir so, wie sehe ich aus? Das ist kein Beyoncé-like-a-Moment.
Okay. Also ich
reiß dich zusammen, Hadi.
Ich arbeite morgen früh um 9 Uhr arbeite ich an meiner Attitüde und werfe dann einfach auch meine Haare von links nach rechts und dann denken meine Kinder wahrscheinlich auch, Mama hat irgendeinen komischen Anfall, was auch immer das ist. Aber ich werde es versuchen. Aber Fakt ist, diese Werbung ist schon wirklich nice.
Ja, und ich hoffe einfach sehr, dass Beyoncé jetzt wirklich Cameron Diaz dabei supportet, damit die jetzt einfach noch mehr Geld bekommt über ihren Wein, als sie es vielleicht schon eh schon hat. Und es gibt ja, Hadi, es gibt ja auch noch, ich meine, Cameron Diaz ist ja nicht alleine,
ja.
Ist ja nicht die Einzige, die irgendwie auf Fuselideen kommt und vielleicht Sachen raushaut, die ja, wo man sich fragen könnte, muss das sein? Und
nee,
eins meiner Lieblinge ist, du weißt es ja,
nee,
eine
du.
Kerze.
Ach so, ja, na klar.
Erzähl bitte die Kerzenstory.
Oh, es gibt, also ganz unabhängig davon, dass ich sagen wollte, dass Cameron Diaz ja schlicht und ergreifend auch Angelina Jolie und Brad Pitt fragen könnte, weil die nämlich sehr erfolgreich Wein produzieren.
Ah, okay.
Den Miraval, ja.
Miraval.
Aus der Provence, da wo auch ihr kleines Schloss steht, wo im Sommer ja Brad Pitt auch mal mit seiner jungen Ische hingefahren ist, so. Aber die machen das also sehr erfolgreich. Eigentlich könnte sie die mal nach Rat fragen. Sollte das aber nicht funktionieren und der Weg zu Gwyneth Paltrow näher sein, dann sollte sie Gwyneth Paltrow nach PR und Marketing Tipps fragen, weil bei der läuft es nämlich richtig gut. Ja?
Ja.
Goop. Goop heißt das Label oder so ein bisschen ja das Dach, unter dem Gwyneth Paltrow alle möglichen Produkte anbietet in ihrem Store, in ihrem Online-Store. Unter anderem auch die Orgasmuskerze, die Tarek da gerade angesprochen hat.
Bekommt man wirklich einen Orgasmus, wenn man diese Kerze anmacht?
Nein, nein, nein.
Weil das fände ich toll.
Das fände ich auch toll, aber Tatsache ist es so, dass die Kerze, und dann dachte ich ja erst, man bekommt einen Orgasmus, wenn man die Kerze riecht. Dann dachte ich, die Kerze riecht unter Umständen wie Gwyneth Paltrows Orgasmus. Und da war ich dann auch schon wieder, weiß ich nicht, ob mir das zu nah ist, ob ich einfach auch schon so mich ihr verbunden
also
fühle,
quasi
dass ich...
Die Körper so? Säfte, die man beim Orgasmus
nicht.
Zum Beispiel.
Und dann hat sich aber bei genauerem Hinschauen herausgestellt, dass das einfach nur eine Kerze ist, die wie so gut wie ein Orgasmus riecht.
Also sie ist orgasmusmäßig geil.
Ja, genau.
Okay, wow, wie lame ist das?
Ja, es ist super lame, aber so funktioniert
also,
eben
weißt du,
auch
voll, so für
Marketing.
Marketing aber weißt du bist so von, okay, ich bekomme einen Orgasmus hin, vielleicht riecht der genauso wie der von dem oder dem, hin zu... Es ist einfach nur eine tolle Kerze.
So, this smells like an orgasm. So heißt dann das Ding. Das ist dann
Schade.
Sozusagen die Subline irgendwie dafür. Aber das Ding ist ja eh, Gwyneth Paltrow und Goop, das ist ja auch immer mal wieder Angriffsfläche, Projektionsfläche für alles Mögliche. Also Angriffsfläche vor allen Dingen für Leute, die einfach denken, dass Gwyneth Paltrow nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Was ja dann auch gerne in den Medien irgendwie immer sichtbar gemacht wird mit einem Bild, auf dem Gwyneth Paltrow dann total verrückt lacht oder so und ihre Orgasmuskerze anpreist, die übrigens sehr, sehr teuer ist. Also alles, was Gwyneth Paltrow anbietet, ist ja so in der Tendenz irgendwie zu teuer, in der Tendenz auch ein bisschen zu abgespaced. Aber ich glaube, dass es gar nicht das ist, sondern dass Gwyneth Paltrow macht und verkauft Produkte für Frauen, die sind wie sie. Also
ja.
die irgendwie das Geld haben, weiß ich nicht wie viel, für eine Kerze zu bezahlen. Oder die die Zeit haben, jeden Tag irgendwie 15 Mal makrobiotisch zu kochen oder so, ne? Das ist, kann ja nicht jeder. Und ich glaube, das triggert ganz viele Menschen auch in der Betrachtung von Gwyneth Paltrow, dass sie dann irgendwie so sauer werden auf sie, dass sie die Zeit und die Muße und auch den Mut irgendwie hat, diese Sachen zum Verkauf anzubieten. Aber Fakt ist, Goop funktioniert, weil es einfach genug Frauen gibt, die das interessiert, die auch diesen Lebensstil irgendwie leben können. Und ich denke mir dann immer auch, good for you. Weißt du, es ist so schön für dich.
Gönn dir mal so eine Kerze.
Gönn dir mal so eine Kerze, Gwyneth, und alles ist gut. Aber es gibt ja noch mehr Prominente, die irgendwelche abgefahrenen Sachen machen oder so. Dakota Johnson macht jetzt, wenn wir schon beim Orgasmus sind, auch irgendwelche Sextoys.
Die macht Sextoys?
Ja, falls es mal mit 50 Shades of Grey irgendwie nicht weiterläuft und das Franchise nicht mehr so funktioniert, hat sie auf jeden Fall auch ein zweites Standbein sich aufgebaut. Und zwar ist sie, glaube ich, was ist sie? Kreativdirektorin oder Co-Kreativdirektorin bei einer Sexual Wellness Marke, wobei ich auch so dachte, so weit, also das ist auch ein geiler Ausdruck.
Sexual Wellness.
Sexual Wellness, dachte ich, das mag ich, das finde ich gut.
Also sind gar keine Sextoys, sondern...
Doch, natürlich sind das Sextoys, ja klar.
Aber sie sagen einfach nicht mehr Sextoys, weil das klingt zu sehr nach Sex, das heißt einfach jetzt Sexual Wellness.
Genau, das klingt nach Wohlergehen, das klingt auch ein bisschen so nach Self-Care und so, das
also
mag ich.
Also für mich klingt das ja ein bisschen so nach so Massage mit Happy End.
Bisschen, ja.
Oder?
Könnte es durchaus sein. Ich finde auch den Namen der Marke sehr witzig. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Mode.
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 Ah.
Es ist einfach so ein bisschen verrucht französisch. Aha. Das klingt einfach wahrscheinlich zugänglicher und ein bisschen mysteriöser und vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, eleganter als einfach nur zu sagen, wir machen Sextoys. Ja. Aber das ist es, was es ist.
Also Mode, das kommt quasi dabei raus, wenn berühmte Leute sich denken, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich habe noch ein bisschen Ressource, vielleicht ist auch gerade das Konto ein bisschen leerer, wieder eine Million weg. Ich brauche aber die noch, weil die Ausgaben bleiben hoch. Aber wenn natürlich da die Könige, also die Königinnen, muss man ja sagen, fairerweise sind, im Punkto Selbstvermarktung und andere Produkte auf den Markt bringen, sind natürlich die Kardashians.
Ja, safe. Einfach.
Hadi, wenn wir bei den Kardashians sind, da muss ich einmal wirklich Applaus raushauen an die InTouch, denn die haben da investigativ was rausgefunden, was den Pulitzerpreis bekommen sollte. Denn das Haus, was wir kennen von Kris Jenner, da wohnen die alle gar nicht wirklich. Das ist einfach eine, ja, wie eine Filmkulisse.
Nee.
Und dieses Haus steht hier zum Verkauf, weil, wir wissen ja alle, gerade ist die letzte Staffel am Laufen, die 19.
Ja.
Und damit ist Ende mit Keeping Up with the Kardashians. Und deswegen ist jetzt dieses Haus zum Verkauf.
Das heißt, die haben da nie drin gewohnt, wirklich. Die haben alle nochmal, also das, was wir sozusagen
als
Haupthaus von Chris
Clan-Haus,
wahrgenommen haben, ist es gar nicht.
Zumindestens, also ich glaube, dass die schon, glaube ich, zu Beginn da vielleicht schon mal gewohnt haben, aber mittlerweile ist es wirklich nur noch ein reiner Drehort.
Ach,
und dieser Drehort steht hier zum Verkauf für schlappe 7 Millionen Euro. Kann man sich dieses feine Etablissement gönnen.
Tatsache ist es ja wirklich so, dass die Kardashians die absoluten Queens sind, von Dingen verkaufen, aber auch Dingen entwickeln. Das Ding ist, ersteres, nämlich Dinge verkaufen, ist ihnen ja auch oftmals um die Ohren geflogen. Also, dass sie Sachen angepriesen haben, die wirklich gefährlich waren. Da waren ja irgendwelche Tees dabei, so Schlanktees irgendwie, oder die am Ende des Tages nur so ein paar glorified Abführmittel waren, so. Das ist ihnen ja schon diverse Male um die Ohren geflogen. Aber in der letzten Zeit haben sie wirklich sehr erfolgreich ihre eigenen Produkte angeboten. Und ich glaube, da hat den Anfang gemacht die kleine Kylie, die ja zur jüngsten Milliardärin, zur jüngsten Selfmade-Milliardärin gemacht wurde. Und zwar, weil sie ihre Lip-Kits sehr erfolgreich unters Volk gebracht hat. Und da war die große Debatte damals darüber, ob man, wenn man irgendwie aus so einem reichen Haus kommt, ob man dann wirklich als Selfmade gelten kann und so. Das war die Diskussion, aber Fakt ist, die haben alle richtig viel Geld damit verdient, mit ihrem Make-up und so weiter und so fort. Also das, da muss man echt schon sagen, die haben aus ihrer Popularität
und auch Polarisierung.
Und auch aus ihrer,
du kannst auch sagen Polarisierung.
Haben sie auf jeden Fall richtig, richtig viel Cash gemacht. Rant a Hadi. Tatsache sind wir jetzt bei dem Thema, über das ich gerne in meinem Rant sprechen würde.
Ja.
Und der hat mich nicht nur sehr wütend gemacht, oder das Thema hat mich nicht nur sehr wütend gemacht, es hat mich auch sehr traurig gemacht, weil es ein Thema ist, auf das ich wirklich sehr, sehr sensibel irgendwie war. Ganz kurz nochmal zur Erklärung. Rant a Hadi ist meine Rubrik, wo ich mich eine Minute lang über eine ganz bestimmte Sache sehr, sehr ärgern darf. Und in dieser Woche war es wirklich schwer, weil es um Meghan Markle geht. Mhm. So, ja. Meghan Markle hat einen Artikel geschrieben für die New York Times, in der es um ihre Fehlgeburt ging. Also sie hat im Juli eine Fehlgeburt erlitten und hat über ihren persönlichen Verlust wirklich sehr, sehr berührend und sehr, sehr emotional gesprochen und aber auch in diesem Artikel gleichzeitig die Brücke zu dem geschlagen, was uns gerade so gesellschaftlich umtreibt, hat über den Verlust oder die Verluste, die viele Menschen ja irgendwie erlitten haben, in den letzten Tagen und Wochen und Monaten in diesem Jahr, vielleicht auch noch mal mehr als sonst. Und es war wirklich so berührend, weil es halt darum ging, vielleicht sein Gegenüber immer mal wieder zu fragen, are you okay? So, weil das eben schon ganz schön viel auslöst. Eine wunderbare Message, finde ich, eingebettet in ein Thema, über das viel zu wenig noch gesprochen wird, in letzter Zeit, Gott sei Dank, immer mehr. Fakt ist, Fehlgeburten sind immer noch irgendwie ein Tabu, so. Und die öffentlich zu thematisieren, ist auch noch sehr schwierig und sehr selten. Und dann geht allen Ernstes die Okay los und titelt, kann Harry ihr das verzeihen?
Fuck.
Und da war ich dann echt sauer. Da war ich richtig sauer. Weil Erstens ist es ein Thema, das die beiden betrifft. Ja, die haben beide gemeinsam ein Kind verloren. Und da glaube ich nicht, dass auch eine Meghan Markle, die ja ohnehin die ganze Zeit irgendwie als der absolute Teufel dargestellt wird, die irgendwie Harry auf wundersame Art und Weise, wie es wahrscheinlich nur mit Voodoo möglich ist, in ihren schwarzen Bann gezogen hat. Ja, und da jetzt so quasi ohne oder über seinen Kopf hinweg einfach an die Presse gegangen ist und dieses Thema sozusagen publik gemacht hat, ja. Und das, er ist ja so privat, ne? Er ist ja so für sich. Das hat ihm bestimmt nicht gefallen und ich glaube, er ist da total sauer, sagt die okay. Und dann ist aber das Nächste, dass wir natürlich schauen müssen, wie genau auch immer auf Meghan Markle in solchen Sachen reagiert wird. So das Racial Framing, das immer schon bei ihr ein Thema war und was man ja auch nie irgendwie wegdenken kann, das ist hier auch wieder so präsent, ne? So die machtgeile und publicity-geile Meghan, die eigentlich nur ins Rampenlicht will und Harry ist ihr da völlig wurscht und so. Und das ist richtig low.
Rant a Huddy. Hei.
Naja, aber wirklich, es ist echt schwierig mit Meghan Markle und der Presse. Sie selber hat, glaube ich, in einem Interview mal neulich gesagt, dass sie im Jahr 2019 die am meisten getrollte Person des Internets war. Wo ich auch so dachte, ja, sehe ich auf jeden Fall, weil die Art und Weise, wie die Berichterstattung über Meghan Markle stattfindet und wie das Framing in dem Zusammenhang oft ist, wofür sie angekackt wird, wofür Kate aber gleichzeitig dann so gefeiert wird und so, das ist ganz, 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 ganz fies und ganz, ganz schlimm rassistische Scheiße, die da oft fabriziert wird. Und ich konnte das einfach auch gar nicht glauben, dass die okay das allen Ernstes so formuliert bei so einem Thema, wo ich auch dachte, glaubt ihr wirklich, sie macht das, sie teilt das, um da irgendwie noch weiter ins Rampenlicht zu rücken.
Ja, es ist halt auch so respektlos, ne? Ich meine, du hast es ja vorhin gesagt, das ist also eine Fehlgeburt zu haben, ist ein Thema, was sehr intens ist, auch natürlich sehr, sehr privat ist, aber natürlich auch ein Thema, was tabuisiert wird immer noch. Und ich glaube einfach, dass dieser Artikel für viele Menschen Balsam war, also für viele Betroffene, aber auch für Nicht-Betroffene. Und da jetzt so eine Nummer rauszuziehen und nicht einfach mal zu sagen, ey, Meghan Markle hat da echt einen geilen Move gemacht, Meghan Markle hat sich da nackig gemacht. Für Meghan Markle wird es auch nicht einfach gewesen sein, so öffentlich darüber zu sprechen. Denn, surprise, surprise, sie ist ein Mensch. Sie ist ein Mensch mit Gefühlen, der in einem ganz, ganz krassen Moment war und jetzt den Mut hat und die Courage hat, und natürlich ist es auch Publicity, aber es sind nun mal Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Alles, was Menschen in der Öffentlichkeit tun oder nicht tun, tun sie aus Marketinggründen. Aber das muss nicht schlecht sein.
Nee,
vor allem, wie bei Meghan Markle, wenn dann ein politisches und so wichtiges Thema angesprochen wird.
Voll. Und das Ding ist, ich habe mir dann mal wirklich die Mühe gemacht, die Kommentare unter diesem New York Times Artikel zu lesen und so. Ne? Und da waren wirklich, wirklich herzzerbrechende Sachen dabei. Und da dann zu das dann so hinzustellen, als ob das wirklich nur so ein Selbstzweck wäre, weißt du, Marketing um des Marketingwillens, so, da habe ich mich schon sehr geärgert. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, dass viele in der Berichterstattung, gerade was dieses sehr sensible Thema angeht, ja auch Meghan haben wirklich hochleben lassen und ihr da auch wirklich viel Empathie und auch Mitgefühl entgegengebracht haben und so. Und dass es auch ganz gut ist, dass andere prominente Frauen, wie zum Beispiel auch Herr Beyoncé, die ihre Fehlgeburt auch thematisiert hat. Chrissy Teigen, die in diesem Jahr auch bei einer sehr fortgeschrittenen Schwangerschaft noch eine Fehlgeburt erlitten hat und da sogar Fotos aus dem Kreissaal auf ihrem Instagram-Account geteilt hat und so. Ich glaube, das hat vielen Menschen auch wirklich Rückhalt gegeben.
Definitiv. Wenn ich dich da gerade so sprechen höre und eben Meghan Markle und Harry und das britische Königshaus so auf dem Zettel steht, muss ich an eine Serie denken.
Oh.
Wo ja jetzt gerade die dritte Staffel ist es, ne?
Die vierte.
Die vierte schon. Es ist schon die vierte Staffel.
Es ist die vierte Staffel, ja.
Ich, liebe Leute, kann leider den Titel nicht sagen, denn dann lacht Huddy wieder, weil ich sag immer den falschen Namen.
Ja, weil sie halt auch nicht The Crown heißt.
Jetzt sag das nicht so laut, wie ich sag. Du sollst einfach sagen, wie man es richtig sagt.
Die Serie heißt The Crown.
The Crown.
The Crown.
Crown.
Und Tarek sagte dann gestern.
Ich sag das überhaupt nicht.
Ja, ist egal. Egal, aber The Crown, ja, wo man ja...
Warten alle drauf. Also ganz ehrlich, man guckt doch gerade... Also ich habe die erste geguckt, die zweite und scheinbar auch die dritte, denn es gibt scheinbar so vier. Und alle warten natürlich auf Lady Di.
Na, Lady Di ist jetzt in der vierten.
Jetzt ist es soweit.
Ja, genau. Und also ich warte insgeheim auf die Staffel wahrscheinlich dann eher 6, wo dann Meghan Markle verarbeitet wird sozusagen. Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt darauf, wie da drauf geguckt wird. Aber aktuell Staffel 4, Lady Di, Charles und Diana und Camilla Parker Bowles und so. Und da denke ich mir auch, da müsste man doch einfach ein bisschen sensibler auch mit diesen Sachen umgehen, weil Camilla Parker Bowles natürlich da nicht so gut wegkommt, ja, auch nie weggekommen ist. Jetzt war genug Zeit vergangen, einfach um ein bisschen, weißt du, Gras über die Sache wachsen zu lassen. Und dann habe ich aber, glaube heute Morgen mal, auf dem Account von Buckingham Palace, also The Royals, also The Royal Family heißt der, glaube ich, habe ich mal geguckt, was unter dem letzten Posting über Camilla Parker Bowles steht, und das ist schon echt hart. Die ersten, glaube ich, 35 oder 40 Kommentare sind nur Diana, 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 Diana forever, Diana, Diana, Herzchen, 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 Diana, 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 Herzchen. Wo du auch so denkst, we'll never love you the way we loved, wo ich auch so war, Alter, das ist doch, Leute, das ist doch nicht okay. Das ist doch einfach nicht okay.
Ich würde Camilla gerne mal ihr Horoskop lesen. Vielleicht irgendwann mache ich das, denn Hadi, wir kommen schon zum Grand Finale.
Tareks Sternstunde.
Ja, liebe Leute, jetzt wird's ein bisschen ruhiger, ja, ein bisschen stiller. Wir öffnen die Herzen und hören mal ganz genau rein, in uns rein, um uns herum rein und schauen in die Sterne. Denn ich bin der Horoskop-Boy. Ich wollte schon sagen, von Tratsch und Tacheles, nein, von ganz Deutschland.
Von der ganzen Welt, sei doch nicht so.
Denn ich habe einen direkten Draht nach ganz oben zu den Sternen. Und genau darum geht es in Tareks Sternstunde. Ich werde natürlich meiner lieben Hadi jedes Mal das Horoskop vorlesen. Hadi ist Jungfrau und ich schaue mir auch an, was die Sterne zu Meghan und Laura Müller sagen, denn die beiden sind Löwinnen. Und surprise, surprise, ja Leute, ich bin auch Löwe. Das heißt, eigentlich schaue ich gerade nur für mich selber die Sterne. Ich meine, es gibt ja eine Doppelfolge jetzt gerade. Und in der davor habe ich Hadi auch schon das Horoskop vorgelesen und auch mal ein paar typische Jungfrau-Eigenschaften herausgesucht. Ich will gar nicht alle wiederholen, aber für die neue Suchtis von Tratsch und Tacheles unter euch, Jungfrauen sind Stärken, sind analytisch. Sie sind ordnungsliebend, sie sind fleißig und natürlich sehr, sehr intellektuell. Und Schwächen sind eigentlich sehr, sehr wenige, denn ich bin Aszendent-Jungfrau, kritisch, kühl und rechthaberisch.
Ja, oh ja, 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 ja.
Leider war. Ihr merkt schon, ein Blick in die Sterne lohnt sich immer, um auch zu gucken, mit wem kann man nicht so richtig. So, und apropos mit wem kann man nicht, das ist der Wendler, den lasse ich jetzt auch so ein bisschen raus hier, denn den haben wir schon genug gequatscht. Ja. Aber kleine Side-Note, der Wendler ist Krebs und die sind launisch, besitzergreifend und rebellisch. Und rebellisch heißt in seinem Fall einfach ideologisch. Also ein Wannabe-Rebelle. Aber wie gesagt, wir gehen auf Laura und Meghan und mich. Denn wie gesagt, wir sind alle drei LöwInnen. LöwInnen sind begeisterungsfähig, beschützend, energisch, extrovertiert, feurig, führungsstark, gerecht, großzügig, kreativ, schöpferisch, stolz, treu und natürlich würdevoll. Zum Showstar geboren, kann man sagen, meine Lieben. Und jetzt kommen leider auch die Schwächen. Denn Löwen sind arrogant, dominant. Also keine Ahnung, woher das kommt. Großspurig.
Sehe ich gar nicht auch, ne?
Herrschsüchtig, verschwenderisch. Oh Gott, ja, mein Dispo, ja, kann da ein Liedchen von trällern. Und manchmal leider auch verletzend. Ja, also wie gesagt, also meine Löwenskills und also sind wirklich identisch mit denen, wenn du dir durchliest, wie LöwInnen sind. Aber jetzt, Hadi, jetzt wird es nochmal kurz ein bisschen komplexer. Denn die Sterne zeigen uns natürlich schon auch einen gewissen Weg. Aber man darf auch nicht das Komplexe an Sternzeichen dabei hinten fallen lassen. Denn Meghan und Laura sind ganz frühe LöwInnen. Ich glaube, Laura irgendwas Ende Juli und Meghan Anfang August. Und ich habe in meiner Sterntheorie nicht Ideologie, aber meiner Sterntheorie.
Ist ganz, ganz wissenschaftlich. Bei mir ist nämlich wissenschaftlich, ganz tief in der Wissenschaft, ja.
Habe ich die Theorie, auch durch meine lange Praxis, die ich in der Sternkunde habe, dass die AnfangslöwInnen besondere LöwInnen sind. Denn sie sind nicht so dominant, nicht so besitzergreifend, nicht so schillernd wie die Löwen um den 15. auch 19. August, was eventuell mein Geburtstag ist, sind. Die sind noch mal ein bisschen sensibler. Nicht ganz so, ich hau permanent auf den Tisch drauf und leiten auch nicht so stark, wie es die späteren LöwInnen tun. Und das wäre für mich so ein bisschen die Erklärung, wenn ich jetzt mal so gucke, warum bleibt Laura eigentlich weiterhin beim Wendler, dann muss ich vielleicht mein Bild ein bisschen revidieren, mein Narrativ von, die ist 20 und weiß ganz genau, was sie will und sie ist wahrscheinlich dem Wendler eh überlegen. Denn Löwen sind auch, und das haben die Anfangslöwen doch sehr, sehr stark, sie sind sehr, sehr treu.
Mhm.
Wenn du einmal den Löwen überzeugt hast oder die Löwin, dann bleiben die bei einem und kriegen dann doch auch erst später den Weg raus. Deswegen, liebe Laura, ich wünsche dir, dass die LöwInnenkraft einfach bei dir ist. Und ich muss ja eh auch herausbekommen, was hier Aszendent ist. Denn ansonsten ist das ja alles nur Ideologie und eben keine Theorie.
Liebe, wie du sagst, dass erst der Aszendent ist, dann ja, wirklich ganz rund macht.
Ja, denn genau. Auch da haben wir ein kleines Ding am Laufen. Denn Hadi weiß ihren Aszendent nicht.
Nee, weiß ich nicht, weil meine Mutter nicht weiß, um wie viel Uhr ich geboren bin. Und das ist aber natürlich ganz entscheidend. Sagt immer so irgendwann am Vormittag.
So, Hadi, und jetzt mache ich dir und die Sterne, also wir gemeinsam, das Universum und ich, eng verschlungen. Ich mache dir ein Versprechen.
Okay.
Und zwar werde ich irgendwann im Laufe von Tratsch und Tacheles die Sterne nach deinem Aszendenten befragen.
Ich liebe aber auch, wie du einfach deine Stimme dafür veränderst, als ob du eine andere Person wärst.
Das bin ich auch, denn jetzt sprechen die Sterne.
Aha, durch dich, durch dich. Du bist einfach nur ein Medium.
Ich bin eine wunderschöne Hülle gerade.
Oh, schön. Na gut, okay, gut, weiß ich Bescheid.
So, liebe Hadi, und jetzt kommt natürlich noch das Horoskop der Woche für Megan und Laura, aka für alle LöwInnen. Also, klare Ansagen lieferst du, falls es nötig ist. In letzter Zeit hast du über vieles nachgedacht und weißt jetzt, wie du einiges verändern und optimieren kannst. Beweis aber auch, wie diplomatisch du bist. Mit einer impulsiven Aktion machst du sonst einiges kaputt, was du schon aufgebaut hast. Lass dir von einigen Kollegen, also von uns, helfen. Also da finde ich, das geht direkt an Laura.
Ja,
direkt
voll.
An Laura. Laura, du musst nicht mehr diplomatisch sein, denn dein Horoskop sagt dir schon, also das schreit hier für mich, schreit das nach Trennung.
Es schreit zumindest nach mal so ein bisschen Farbe bekennen, so, ja?
Hadi, du wirst wieder schreien, denn die Sterne sind also im Punkto dir auch wieder on point.
Jetzt bin ich so gespannt.
Also, Jungfrau. Du strahlst vor Lebensfreude, spürst richtig gut in dich hinein und startest das, was dir entspricht, ob im Job oder in der Liebe. Eine tolle Kombi aus tough, leidenschaftlich und sensibel bringt Spaß, Erfolg und sinnliche Momente. Rede über deine Wünsche und mach aus deinen Vorstellungen für die Zukunft kein Geheimnis.
Boom.
Hadi.
Boom.
Hadi.
Verstehst du?
Hadi.
Verstehst du?
Ich sage, ja, ich will. Denn dieses Horoskop sagt ganz klar, dass du mich heiraten sollst.
Dieses Horoskop sagt einfach, dass ich erstmal eine unfassbar geile Braut bin. So,
das sowieso.
Das. Und weiter nichts eigentlich. Also für mich ist da also schon an der Stelle.
Also ich lese da schon, also sinnliche Stunden, Liebe und eine tolle Kombi. Ich meine, eine tolle Kombi sind ja immer zwei. Aus tough, leidenschaftlich und sensibel. Also das sind wir beide.
Ja, das stimmt.
Also wir beide und auch Tratsch und Tacheles sind sternmäßig richtig vorne mit dabei.
Das liebe ich sehr. Das liebe ich sehr. Und ich finde auch, dass das eine ganz wunderbare Art ist, die Sendung heute zuzumachen, unseren Podcast heute zuzumachen. Das war Tratsch und Tacheles in dieser Woche. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder.
Ja, auf jeden Fall. Und folgt uns doch gerne überall, wo man Podcasts abonnieren kann und folgen kann. Denn ich habe gerade gelernt, dass man Podcasts auch folgen kann, wie Instagram. Ich frage mich gerade, kann man da auch einen Filter sich raussuchen? I don't know. Auf jeden Fall schreibt uns mal super gerne auch einen Kommentar, aber bitte nur einen richtig tollen Kommentar. Also wie toll wir sind. Alles andere wollen wir einfach nicht hören, denn dafür haben wir keine Zeit. Und es wäre auch einfach eine Lüge, denn Tratsch und Tacheles ist einfach zu gut für negative Kommentare. Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss. Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kubel und Laura Pohl.
Redaktion Hatne Tesfay, Tarek Tesfu, Samuel Behnke, Kate Kubel und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.
Ganz genau. What she said.